Okay, ich habe lange überlegt und hatte verschiedene Optionen, was ich machen würde thematisch. Und dann hat sich aber doch etwas herauskristallisiert, was ich hier tun werde. Und zwar werde ich drei Einheiten bringen und sozusagen den Anfang von einer Serie über Gebet. Und zwar ein ganz bestimmtes Gebet, ein ganz, ganz wichtiges Gebet, nämlich ein Gebet, das noch, wie soll man sagen, eine, wie soll man das ausdrücken? Wir haben ja die Gebete der Apostel im Neuen Testament. Und natürlich, die sind vom Heiligen Geist gegeben. Aber wir haben auch ein Gebet, das Jesus selbst gegeben hat. Wir nennen das das Vaterunser. Er hat das nicht so genannt. Aber er hat ein Gebet gegeben. Und diese Passage lesen wir jetzt einmal. Und darüber will ich heute und morgen Abend und Sonntagmorgen sprechen. Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Denn das, was sie haben wollten, gesehen werden von den Menschen, das haben sie bekommen. Und mehr wollten sie nicht, mehr bekommen sie auch nicht. Das war's. Das ist zu wenig. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so, Doppelpunkt. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Ich lese mal noch zu Ende. Denn wenn ihr den Menschen ihre, hier ist das Gebet jetzt schon zu Ende. Wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Die Betonung, die ich hier am Anfang setzen möchte, ist, Jesus sagt, betet ihr nun so. Doppelpunkt. Und dann kommt, was wir beten sollen. Jesus gibt uns klare Anweisungen, was wir beten sollen. Und wir sind gut beraten, auf ihn zu hören, weil das ist der einzige Weg, wie wir in ein echtes Gebetsleben hineinkommen. Wenn wir nur mal beten, was uns in den Sinn kommt, wenn wir immer nur beten, was unsere Gefühle oder unsere Nöte sind und unsere Anliegen sind, wir werden nicht sehr tief gehen im Gebet. Gott hat sich dabei etwas gesagt. Er gibt uns hier in Matthäus 6, in diesem Gebet des Herrn, er gibt uns eine Gebetsstruktur. Das sind wie Punkte, wie Themen, die wir durchbeten können. Und das brauchen wir ganz besonders, wenn wir Tage haben ohne eine besondere spürbare Inspiration. Gibt es das, wo man Tage hat im Gebet ohne Inspiration? Einige schütteln schon den Kopf, sagen, ich bin immer gesalbt, ich habe immer Inspiration, also das gibt's ja gar nicht. Also ich habe viele ungesalbte Gebetszeiten. Und dann was? Dann wissen wir nicht, was wir sagen sollen, weil in 5 Minuten haben wir unser Repertoire abgeschossen und da ist nichts mehr, was wir tun sollen. Und dann denken wir, ja, das ist sowieso alles so trocken heute und wir neigen zu dem Trugschluss, wenn ich von meinem Gebet nichts habe, dann ist es wertlos, also lassen wir es, versuchen wir es morgen nochmal und sind ganz, ganz kurz. Und das ist das Verkehrteste, was wir tun können. Sich durchzukämpfen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes und mit der Hilfe des Wortes Gottes durch trockene, uninspirierte Gebetszeiten ist ein wesentlicher Faktor zum geistlichen Wachstum. Ein wesentlicher Faktor zum geistlichen Wachstum. Und der Feind möchte uns belügen und sagen, wenn du nichts spürst, wenn dein Gebet dich nicht erhebt und inspiriert und stark macht und du die Welt aus den Angeln heben willst, dann ist es kein gutes Gebet. Und du machst die Bedeutung oder den Wert deines Gebetes fest an Gefühlen. Und Gefühle im Glaubensleben spielen eine große Rolle, aber nicht die erste. Nicht die erste. Die erste Rolle spielen Fakten, nicht Gefühle. Fakten sind das Entscheidende. Wir bauen unser Glaubensleben nicht auf Gefühle auf. Wir wollen unser Glaubensleben in der Beziehung mit Gott, in der Freundschaft mit dem Heiligen Geist, immer wieder zu gefühlsmäßigen Erfahrungen führen soll. Der Friede Gottes, die Freude am Herrn, das sind ja Gefühle. Gott will, dass wir ihn fühlen. Er sagt, Paulus sagt zu den Philosophen, dass wir dazu geschaffen sind, Gott zu suchen und ihn tastend zu fühlen. Der Mensch ist geschaffen, Gott zu fühlen. Aber das schaffen wir nicht, indem wir Gefühlen hinterherlaufen, sondern indem wir unseren Glauben gründen auf Tatsachen, auf dem Wort Gottes. Auf ewige Tatsachen. Himmel und Erde werden vergehen. Deine Gefühle werden mal so sein, darauf kann man nichts bauen. Aber Gottes Worte werden nicht vergehen. Die sind ewig. Und wenn wir uns aufbauen und gründen im Wort Gottes, dann werden wir auch stark werden und werden erleben, dass wir immer weniger von Bedrängnis, von Enttäuschungen, von Einschüchterung so attackiert werden, dass uns sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Sondern wir können mitten im Bedrängnis, mitten im Feuer immer noch stehen. Wir wissen immer noch, wer wir sind. Wir wissen immer noch, wer unser Gott ist. Wir wissen immer noch, wie alles ausgehen wird. Wir vergessen das nicht mitten im Kampf. Wir sind nicht kopflos wie aufgescheuchte Hühnchen, sondern wir haben einen Stand. Wir stehen und wir sind nicht von diesem Stand irgendwie umzublasen und umzupusten. Halleluja, alles wackelt und wankt, aber nicht der, der sich gründet im Worte Gottes. Halleluja. So, Jesus gibt uns hier eine Gebetsstruktur, an der wir uns entlanghangeln können. Ja, und sagen, so, jetzt bete ich Punkt 1. Wenn ich damit fertig bin, dann bete ich Punkt 2. Und er sagt mir, was Punkt 1 ist und er sagt mir, was Punkt 2 ist. Und dann bete ich Punkt 3 und so gehe ich die Stationen durch. Wenn dann die Inspiration kommt und du vom Heiligen Geist gefüllt und geleitet und fliegst wie ein Adler und in andere Bereiche geführt wirst, dann vergiss die Struktur. Aber die Struktur brauchst du, wenn da nichts ist. Und dann hast du etwas Sinnvolles, Wertvolles, Wesentliches, was du beten kannst. Das ist so, so, so wichtig. Viele, viele, viele Menschen hören auf oder fangen gar nicht an zu beten, wenn sie keine Inspiration haben. Weil der Teufel sie belügt und sagt, das soll Gebet sein. Guck dir mal John Haidt an und guck dir mal den an, guck dir mal den an. Das soll Gebet sein, das darf ja wohl nicht dein Ernst sein. Und sie lassen sich einschüchtern und lassen sich stumm machen. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht, was Gott will. Halleluja. Sondern es gibt auch dieses Element, nicht das einzige, aber es ist ein wesentliches und tragendes Element im geistlichen Leben und das ist der Wille. In dem Psalmen, ich will mich freuen. Ich will deinen Namen erheben. Ich will dir danken. Nicht ich sprudle nur so über von Dankbarkeit. Ich will dir danken. Eine Entscheidung. Wir leben aus Entscheidungen. Unser Wille sagt, wo es lang geht, nicht die Gefühle. Und das ist, was wir lernen müssen. Immer wieder neu, immer wieder neu. Und Jesus kommt uns in unserer Schwachheit entgegen und er gibt uns eine Struktur, an der wir uns festhalten können. Halleluja. So, das ist nicht Bevormundung, so musst du beten, sondern das ist eine Hilfe, das ist ein Geländer, das ist eine Orientierung, dass wir wissen, wie wir dort unser Gebetsleben aufbauen und strukturieren können. So, Jesus sagt, betet ihr nun so. Das heißt also, er sagt dir, was du Gott sagen sollst. Viele Leute denken, Gebet ist, ich sage Gott, was ich gerne hätte. Nein, Gebet ist, ich sage Gott, was er mir geboten hat, was ich ihm sagen soll. Das ist Gebet. Noch einmal zum Mitschreiben. Gebet ist, ich sage Gott, was er mir zuvor geboten hat, was ich ihm sagen soll. Das ist Gebet. Ja. Und es beginnt damit, mit dieser wunderbaren ersten Station, die wir heute ein bisschen anschauen wollen. Unser Vater, der du bist in den Himmel. Wir beten im Heiligen Geist, im Namen Jesu, das heißt an der Stelle von Jesus, zum Vater. Wir beten den Vater an. Hier geht es um sein Wesen, um seine Person, um sein Herz für uns und für alle anderen Menschen. Hier geht es nicht um Anliegen, hier geht es nicht um irgendwelche Projekte, um Pläne und Nöte und unbezahlte Rechnungen und Schwierigkeiten. Hier geht es darum, dass wir den Blick aufheben, weg von uns selber und wir schauen ihn an. Vater, wir sagen ihm, was er gesagt hat, was er ist. Er ist unser Vater. Er ist unser Vater. Er ist Gott über alle Menschen, aber er ist unser Vater. Halleluja. Er ist unser Vater. Und je mehr wir das Wort kennen, je mehr wir eine Beziehung haben zum Heiligen Geist und uns wirklich leiten lassen vom Heiligen Geist in alle Wahrheit, umso größer und tragfähiger und kräftiger und ermutigender wird dieses eine kleine große Wort, Vater. Gott ist dein Vater. Nicht dein Schulmeister, nicht dein Staatsanwalt, nicht dein Richter. Jesus ist auch Richter. Aber in erster Linie, das Ziel der Erlösung ist, Menschen zurückzubringen zum Vater. Halleluja. Und Jesus sagt, er betet dort in Johannes 17, 26, ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Komm, wir lesen die Stelle mal. Mach mal vielleicht, falls wir dann nochmal zurückkommen, ein Lesezeichen rein. Wir gehen mal schnell zu Johannes 17 und dort im letzten Vers. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Jesus kam, um Gott zu offenbaren. Jesus kam, um zu zeigen, wer Gott ist, weil da ein ganz wesentlicher Aspekt der Beziehung Gottes bis jetzt für die gläubigen Juden verborgen war. Einfach nimm eine Konkordanz und im Alten Testament schau nach, wie oft dort Gott als Vater genannt wird. Ich glaube nur eine Handvoll. Und dann im Neuen Testament über 200 Mal Gott als Vater. Jesus kam, um den Namen Vater zu offenbaren. Das ist, wofür Jesus gekommen ist. Das ist der Name, den er offenbart hat. Den Großen, den Schöpfer, den König, die Majestät, den Heiligen. Das hatten sie schon. Aber was sie nicht hatten und was sie so dringend brauchten, der Vater. Das spricht von Annahme, von Bejahung, von Verantwortung, von Stärke, von Schutz geben, von Hilfe, von Beistand, von Trost und von all diesen wunderbaren Dingen, die wir so dringend nötig haben. Und die Seele wird krank, wenn sie das nicht hat. Die Seele des Menschen, ob gläubig oder ungläubig, wird krank, wenn sie nicht diese Sicherheit, diese Identität, diese Geborgenheit, diese Zuversicht hat. Die Seele wird krank und oftmals, wenn die Seele krank wird, das wissen wir, dann auch sehr bald auch der Körper. So in der Offenbarung, Gott ist unser Vater, ist das, was wir brauchen für unser Innerstes. Dass ein Schrei in deinem Herzen geliebt zu sein, ohne dass du dafür kämpfen musst. Dich wertvoll zu erleben und zu fühlen, ohne dass du dafür Leistungen bringen musst. Wie viel, ob das im Bereich von Sport ist oder Kunst oder Wissenschaft und anderen Bereichen, wie viel Errungenschaften sind geboren aus dem Verlangen nach Anerkennung, nach Bestätigung. Und Menschen tun die verrücktesten Dinge, YouTube ist voll davon, um ein bisschen bewundert zu werden, um ein bisschen anerkannt zu werden. In einer Gemeinde war ich, da wurde mir gesagt, das ist ein Jugendgottesdienst. Und dann habe ich einen Videoclip mitgebracht, runtergeladen, war ganz beeindruckt, dass ich das geschafft hatte, mit einem speziellen Programm das selber runterzuladen und dann das zu zeigen da in der Gemeinde. Aber es waren gar keine Jugendlichen da. Aber das war auch gut für die Älteren. Und das waren junge Leute in Moskau. Junge Leute, 14, 15, 16, 20 Jahre vielleicht, die auf die höchsten Gebäude dort klettern, ohne Seil, ohne Fallschirm, ohne irgendetwas. Und da auf irgendwelchen freistehenden Stahlmasten da balancieren und sich dabei filmen oder filmen lassen und genießen, welchen Ruhm und welchen Rang sie dann haben in dieser Szene dort. Und dann gibt's richtige gefeierte Helden und Veteranen und Märtyrer und all das. Ja. Und Leute geben ihr Leben, setzen ihr Leben aufs Spiel, um von einer Clique von verrückten Gleichgesinnten applaudiert zu werden. Sie riskieren ihr Leben. Was für ein Hunger muss im Herzen dieser Kids sein, dass sie bereit sind, die verrücktesten Dinge zu tun, nur um ein bisschen Bewunderung und Applaus zu bekommen. Könnt euch das anschauen im Internet, es ist atemberaubend. Die Kamera geht mit und dann geht's da 200 Meter runter. Der steht auf dem Eisenträger, der ist vielleicht 30 Zentimeter breit. Eine Windböe und das wäre es gewesen. Wahnsinn. Was für ein Hunger. Ich will geliebt werden, ich will bewundert werden, ich will das Gefühl haben, ich bin jemand Besonderes. Und dieser Schrei ist im Herzen eines jeden von uns. Und wenn Gott den nicht ausfüllen darf, dann gibt es die kuriosesten Dinge. Und eins der kuriosesten Dinge ist zum Beispiel Dienst in der Gemeinde aus Minderwertigkeit heraus. Weil man die Idee hat, wenn ich einen Platz habe, eine Verantwortung habe, einen Posten habe, dann bin ich wer. Dann bin ich bedeutend. Dann bin ich anerkannt. Und wenn man so durch die Gemeinden geht, wie viel Not kommt zustande? Nicht durch offensichtliche Sünde, sondern durch Dienst, der geboren ist aus dem Verlangen nach Anerkennung. Weil das führt immer zu Streit. Immer. Das führt immer zu Streit. Früher oder später wird es mächtig Streit geben. Je größer der Ehrgeiz ist, umso größer wird der Streit sein und Parteiungen und dann die einen scharen sich um den anderen und dann gibt's die Grabenkämpfe und all diese Dinge. Ihr Lieben, Dienst ist wichtig, das wissen wir natürlich. Aber die Triebfeder, das Motiv von Dienst darf nicht sein, wenn ich diene, wenn ich einen Platz habe, eine Position habe, einen Titel habe, dann bin ich wer und dann geht's mir gut. Das darf nicht sein. Wir alle brauchen diese Gesinnung. Hey, Gott hat so viel Gutes getan. Gott hat mich so gesegnet. Ich möchte hier einfach mitmachen, egal was. Was immer ihr mir gebt. Gebt mir den Besen, gebt mir die Toiletten, gebt mir die Gießkanne für die Blumen oder gebt mir irgendetwas. Hauptsache, ich darf hier mitmachen. Mir ist vollkommen egal. Welchen Platz, welchen Rang. Das sind alles weltliche Kategorien, ihr Lieben. Und die gehören nicht in das Reich Gottes. Das ist Welt. Unsere Identität ist, wir sind die geliebten Kinder des Vaters. Das muss unsere Identität sein. Und wo immer wir entdecken, dass wir schielen auf Anerkennung, auf Applaus, auf Beachtung, wir müssen das Gott bringen, sagen, Gott, da ist ja immer noch was davon da. Füll du das aus und hilf du mir, dass ich nicht, um gesehen zu werden, um applaudiert zu werden, um anerkannt zu werden, Dinge tue. Egal, man kann beten, vollmächtig beten oder weissagen und dann schaut man rum. Haben es die anderen mitgekriegt, wer hier gesalbt ist? Das sind Ego-Spiele, die gehören nicht ins Reich Gottes. Die sind zwar da, die gehören da aber nicht hin. Und wie kommen die raus? Indem wir verstehen, dieser Schrei, diese Not, dieses Bedürfnis kann nicht durch Dienst, durch besonderen Einsatz, durch besondere Errungenschaften, durch besondere Leistungen irgendwie erfüllt werden. Es kann nur kommen in einer tieferen Beziehung mit Gott, wo er mir sagt, wie er mich sieht und wer ich für ihn bin. Und alles, was er da sagt, hat nichts zu tun mit deiner Leistung. Sagen, ich liebe dich, weil du so schön singen kannst oder so schön predigen kannst oder irgendetwas. Nein, Gott liebt mich und dich, weil er Vater ist. Es hat mit dir 0, nichts zu tun. Und unsere stärksten Errungenschaften werden dazu nicht führen, dass Gott uns mehr liebt. Also können wir sie sein lassen. Halleluja. Wir sind geliebt, weil er ein Vaterherz hat. Halleluja. Und das muss uns erfüllen. Und das ist vielleicht eines der schwersten Dinge im Leben, die man wirklich im Herzen glauben kann. Das ist vielleicht eines der schwersten Dinge, dass er uns wichtig findet, dass er uns wertvoll findet. Ich habe eine besondere Beziehung zu Jesaja 43. Dieses Wort hat einen ganz speziellen Platz in meiner Geschichte, wie ich zum Herrn gekommen bin. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dieses Wort kam zum ersten Mal in mein Leben, als ich noch gar nicht gläubig war. Ich wohnte dort in einem Bauernhaus. Das war mal so eine, wie soll man sagen, Kommune. Vorreiter, die neue Gesellschaft, Love and Peace. Ja, weiß nicht, viele von euch sind zu jung für das. Aber das war damals so, wir machen alles anders und alles besser als unsere Eltern. Und wir bauen die neue Gesellschaft ohne Stress und Streit und all das. Aber unsere Love and Peace Kommune endete damit, dass fliegende Untertassen gibt's wirklich. Manche Leute glauben das nicht, aber ich habe sie gesehen und man muss den Kopf einziehen, weil wenn diese Dinger dich treffen, das kann wirklich wehtun. Und wir hatten eine Kommode mit fliegenden Untertassen. Und meinen besten Freund habe ich am Kragen gegriffen, weil er nicht mit mir auf den Schornstein wollte und den kaputten Schornstein reparieren wollte. Und da war nichts mehr mit Love and Peace und ich war sowas von böse, weil er nicht so wollte, wie ich wollte, dass er sollte. Und jedenfalls Love and Peace Traum war zu Ende und alle waren weg und ich war alleine in dem alten Bauernhaus mit einem Hund, der hieß Ernst. Und er war sehr ernst, weil es mein Hund war und weil ich depressiv war und der hat es auch gehabt. Und es war kalt und ich hatte kein Geld für Kohlen und dann habe ich Holz geholt vom Boden, um ein bisschen den Ofen zu heizen, ein bisschen Wärme zu haben und alles in den Ofen rein. Und da war ein Bild und ich wollte das zerbrechen und in den Ofen tun. Und bevor ich gerade das so zerbrechen wollte, sah ich, das war gar kein Bild, das war ein Text. Es war nur ein Bilderrahmen mit einem so gemalten Text. Und ich las es. Und es hat mich wie ein Donner getroffen, gerührt. Es hat mich bis in die tiefsten Tiefen meiner Person geschockt und erschüttert. Und das war dieses Wort, fürchte dich nicht. Mein großes Problem war Angst. Ich hatte Angst vor Menschen, Angst angesprochen zu werden, Angst zu versagen, Angst abgelehnt zu werden. Ich hatte nur Angst, mein Leben bestand aus Angst. Ich hatte Angst, Träume, ich wurde gejagt von Dämonen. Da war ein Chor von Dämonen hinter mir her und sang mir immer wieder ins Ohr. Weißt du, was er gesungen hat? In einer hämischen Weise, gib auf, gib auf. Es hat keinen Zweck, es ist zu Ende. Gib auf. Und wenn du das immer wieder hörst, Hören kommt, Glaube kommt vom Hören. Irgendwann neigst du dazu, vielleicht ist es wirklich so. Die sangen mir ins Ohr ihr hämisches Gib auf-Lied. I, wie furchtbar. So mein Leben war Angst. Und auf einmal diese Stimme, das waren nicht nur Buchstaben, das ging ganz tief rein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Du bist mein. In einem Augenblick wusste ich, es gibt Gott. Und ich dachte, wo ist er jetzt? Der hat mich gesehen, der kennt mich. Wie ein Bekloppter bin ich ans Bücherregal, da stand eine alte Bibel, habe die aufgeschlagen, wusste sofort, das muss der Gott der Bibel sein. Aber nichts anderes gedacht. Vorher habe ich auch indisches Zeugs gelesen, Bhagavad Gita und Konfuzius und andere Konfuse. Aber in dem Moment, ich wusste Bibel, ging an die Bibel, schlug auf und verstand nichts. Ich verstand überhaupt nichts. Ich war so dämonisiert, ich verstand noch nicht mal, was da geschrieben wird. Gar nichts. Also wieder zurück zu diesem Wort, fürchte dich nicht. Und dann wusste, das ist was ganz Spezielles. Das ist ein ganz besonderes Wort. Und ich habe es dann angenagelt im Stall, wo das Plumpsklo war. Und jeden Tag muss man ja da hingehen. Und jeden Tag habe ich das gelesen. Und ich weiß nicht, ob es ein Jahr später war oder wie viel später. Dann ist dieser Gott mir erschienen. Hat seinen Sohn mir offenbart, hat mir das Kreuz offenbart. Und ich wurde gerettet. Halleluja. Und ziemlich bald als Christ habe ich festgestellt, ich habe ein großes Problem und das heißt Minderwertigkeit. Und ich habe gelernt aus dem Wort Gottes, dass das Wort Heilung ist, dass das Wort voller Kraft ist, dass das Wort Gefangene freisetzt, dass Leben in dem Wort ist. Und dann habe ich den Heiligen Geist gebeten, mir das Wort lebendig zu machen. Der Geist macht lebendig. Und er führt in alle Wahrheit. Und dann habe ich diesen Vers hunderte und hunderte, ich weiß nicht wie viele Male, gesprochen. Immer wieder habe ich gesagt, das ist das Wort Gottes, das ist, was Gott zu mir sagt. Damit ich mich noch mehr angesprochen fühle, habe ich sogar dann meinen Namen eingesetzt. Fürchte dich nicht, Hartwig, denn ich habe dich erlöst. Das funktioniert, ich fühlte mich gleich viel mehr angesprochen. Ja, es war nicht ein allgemeines Wort, sondern das war jetzt für mich. Das ist erlaubt, das darf man. Und ich weiß nicht, wie viele Male, aber wirklich wochenlang, Wochen. Und es gab einen Moment, wo auf einmal nicht mehr ich gesprochen habe, sondern da war etwas, was nicht von mir kam. Ich sprach diese Passage aus, du bist mein. Und als ich das aussprach, ich hatte eine Offenbarung, ich hatte eine Begegnung, ich hatte ein inneres Verständnis, Gott ist froh darüber, mich zu haben. Er ist begeistert, dass er mich hat. Vorher habe ich gehört Predigten über die Liebe Gottes und Gott liebt alle Menschen, ja klar, ja. Und ich hätte gedacht, in den Klammern, um mich toleriert er. Ich kann froh sein, dass ich nicht rausgeschmissen werde. Alle sind geliebt, alle herzlich willkommen. Aber da ist einer, mit dem hat er ein Problem. Ich wusste, alles klar, das bin ich. Ja. Dieses Gefühl. Und in dem Aussprechen dieses Wortes, du bist mein, war auf einmal eine Dimension der Vaterfreude darüber, dass er mich hat. Und meine Geschichte war so, dass ich nie das Gefühl hatte, irgendwer freut sich, dass er mich hat. Ich habe mich nicht willkommen gefühlt in der Familie. Ich habe mich schon gar nicht willkommen gefühlt in der Schule. Und dann später Polizei auch nicht. Und also irgendwo hatte ich nie das Gefühl, ey, die sind jetzt richtig happy, dass ich da bin. Und da war mein Gott, mein Vater. Und er sagt, du bist mein, jawohl. Boah, das tat so gut. Das war ein tödlicher Hieb gegen die Minderwertigkeit. So etwas hält Minderwertigkeit nicht lange aus. Offenbarung, Gott freut sich über dich. Er ist wirklich begeistert und dankbar, dass er dich hat. Das brauchen wir. Und das ist Vater. Gott ist der Vater. Das hat nichts zu tun mit, was du alles noch falsch machst und wo du nicht vollkommen bist und wo du noch lernen musst und was alles nicht richtig ist und was du falsch gemacht hast. Es geht um dich als Person, nicht um deine Taten und nicht um deinen Charakter, sondern du als Person, du bist willkommen. dass ein großes, breites, unveränderliches Ja in Gottes Herzen und in Gottes Angesicht für dich. Er hat Ja gesagt. Und wir dienen einem Gott, der gesagt hat, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Halleluja. Er hat Ja gesagt. Stell dir mal vor, kannst du dich noch erinnern, als du dich bekehrt hast oder als du errettet wurdest, in welchem Zustand du da warst? Ich denke, jeder von uns kann sagen, also ich bin doch in einem deutlich besseren Zustand heute als damals. Jeder, denke ich, kann das sagen, oder? Sonst wäre es die Stunde der Bekehrung und dann werden die Hausaufgaben gemacht und dann kannst du das auch in 2, 3 Jahren sagen. So, Gott hat zu dir Ja gesagt, als du in Feindschaft warst, als du in Rebellion warst. Ich war wirklich in totaler Verachtung gegen Gott. Ich weiß nicht, irgendwann nach dieser Geschichte mit Jesaja 43 und dem Bild und diesem Donner, der da durch mein Innerstes ging und ich wusste, es gibt Gott. Irgendwann später, ein Jahr oder ich weiß nicht was, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, habe ich eine Offenbarung gehabt, Jesus lebt. Jesus war nicht wie Buddha oder wie Goethe oder irgendwie eine historische Figur, sondern er lebt, er ist real. Und wieder ging es total durch. Und in einem Augenblick wusste ich, er ist die Wahrheit. Was habe ich immer gekämpft gegen diesen Satz? Ich bin der Weg, die Wahrheit. Was habe ich dagegen gekämpft? Und dann habe ich Jesus erlebt. Er ist die Wahrheit. Und ich wusste, Wahrheit bekomme ich nur, wenn ich mich unterordne. Wahrheit finde ich nicht, indem ich hier oben meine Räderwerke irgendwie öle und kräftig in Gang setze, sondern Wahrheit ist eine Person und ich soll mich unterordnen. Und ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben, damals habe ich noch Tagebuch geschrieben, in der Hoffnung, eines Tages werde ich dann entdeckt, dann kann ich die noch rausbringen und ja, man hat so seine verrückten Ideen. Niemals werde ich vor Jesus oder irgendeinem anderen meine Knie beugen. Niemals. Eher sterbe ich. Ist Rebellion nicht verrückt? Ist es nicht total verrückt, dass man an sowas glauben kann und sich noch toll dabei fühlt und denkt, das ist ja jetzt wirklich das Gelbe vom Ei? Aber Gott wusste, dass es nicht so ernst gemeint war. Und als es dann ans Sterben ging, habe ich gesagt, Grundsätze hin, Grundsätze her, ich will leben. Ich werde meine Knie beugen, wenn das der einzige Weg ist. Und habe meine Knie gebeugt. Jesus offenbart den Vater. Und wir haben das Wort Gottes und wir haben den Heiligen Geist. Und wir sollen beides zusammen wirken lassen in unserem Leben und danach trachten, eine Offenbarung zu bekommen. Das heißt, Offenbarung klingt manchmal so ein bisschen übergeistlich oder ein bisschen seltsam. Einfach eine innere Realität über das Wesen, über das Herz Gottes, über seine Gefühle, über seine Sicht zu mir. Und wenn du weißt, Gott ist für dich, kannst du so viel leichter durch Ablehnung und durch Schwierigkeiten gehen. Weil was passiert in Ablehnung und anderen schwierigen Phasen? Der Teufel kommt und sagt, siehst du, Gott kann dich gar nicht so lieben. Weil wenn er dich lieben würde, würde er sowas nie zulassen. Wenn er dich wirklich lieben würde, er würde solche harten Zeiten gar nicht passieren lassen, geschehen lassen für dich. Und deswegen, wenn unser Herz erfüllt ist, Gott ist für mich, haben wir Stärke. Ich sage nicht, dass alles ganz einfach ist, aber wir haben eine Stärke durch solche Phasen, die wir alle mal haben, durchzugehen und nicht verunsichert zu werden, nicht umgeworfen zu werden, nicht irgendwie bis ins Innerste erschüttert zu sein, sondern wir haben diese Festigkeit. Er ist da. Er ist bei mir, er ist für mich. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal der Todesschatten, ich fürchte mich nicht. Du bist bei mir, du bist da. Halleluja. Das ist, was wir brauchen. Und das brauchen wir für die Zukunft noch viel mehr. Diese innere Stimme. Stärke, die kommt aus der Offenbarung. Gott ist nicht nur allgemein Gott, Gott ist nicht nur allgemein gut, Gott ist nicht nur Liebe für alle, sondern für mich. Ich bin gemeint. Ich bin für ihn wichtig. Halleluja. Wie es in Hohelied heißt, kennt ihr alle, Hohelied 7,11. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen ist nach mir. Gott hat Verlangen nach mir. Er sehnt sich, er genießt meine Gegenwart. Ich muss nichts tun, nur sagen, hier bin ich, Vater. Er genießt mich. Wir müssen glauben und Gott um Hilfe bitten, dass unser Herz fähig wird zu glauben, Gott genießt uns. Nicht unseren Dienst, uns. Er genießt uns. Wir sind ihm wichtig, weil er entzückt ist über uns, weil er der Vater ist. Halleluja. Vater bedeutet Güte, Wohlwollen, unbedingte Annahme, Verpflichtung, Treue. Gott steht zu dir. Er ist bei dir. Wie es dann in Jesaja weiter ist, wenn du durchs Wasser gehst, die Fluten werden dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, die Flammen werden dich nicht versengen. Gott ist da, mitten in den Schwierigkeiten. Halleluja. Und er trägt uns durch. Und er ist absolut treu. Gott ist treu. Halleluja. Als ich das vorbereitet habe, ich musste so auf einmal denken an eine ganz interessante Phase in meinem Leben. Ist jetzt gut 17 Jahre zurück. Ich war Pastor in einer großen charismatischen Gemeinde und es gab eine Entwicklung und es gab Gründe, die schlussendlich dazu geführt haben. Ich kann und ich will, ich möchte diesen Platz nicht mehr ausfüllen. Ich bin nicht bereit, das weiterzumachen. Ich bin nicht bereit. Ich hatte eine gute Position. Ich war Kronprinz. Ja, Kronprinz ist immer eine entspannte Situation. Ja, Kronprinz ist irgendwann, übergibt der Senior den Stab an den Kronprinz und dann ist der Kronprinz der Senior. Das ist eine gute Perspektive. Dazu ein gutes Gehalt. Aber der Punkt kam, wo ich wusste, ich muss das beenden. Ich muss mein Amt niederlegen. Ich will und ich kann und ich werde es nicht mehr so weitermachen. Das war eine schwere Entscheidung und das ist nicht von Montag zu Dienstag gekommen. Das war der härteste Kampf meines Lebens bis dahin. Ja, verheiratet, Anfang 40, 3 Kinder, Kosten, keine Berufsausbildung. Ja, wie geht's dann weiter? Ja, wenn das nicht, dann was? Aber das Herz war lauter als der Verstand. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, aber der Punkt ist gekommen, ich lege es nieder. Und in dem, an dem Abend, als ich die Entscheidung gefällt habe, das war's, endgültig, nicht mehr nachdenken, nicht mehr beten, der Punkt ist gekommen, ich steige aus. An demselben Abend übergab mir jemand, der von nichts wusste, mit dem ich nicht darüber gesprochen hatte, er übergab mir ein Kuvert. Und dann war ich auf meinem Zimmer alleine, mach das Kuvert auf und dort war Geld drin. Mehr als ein Monatsgehalt in diesem Kuvert. Und das war wie, wenn der Vater sagen würde, von jetzt an werde ich euch versorgen. Und ihr werdet keinen Mangel haben. Ich habe das nicht gehört, aber ich hatte das in der Hand, ich hatte das Geld, das war mehr als mein damaliges Gehalt und das war sehr gut. Und es war wie, von jetzt an wird er bezahlen. Und das ist 17 Jahre her. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren wir aus verschiedensten Gründen als Familie immer in Schulden. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es mal einen Tag gab, wo wir nicht in Schulden waren. Wir waren immer im Minus, immer. Und haben einen Schuldenberg größer als unser Dispo vor uns hergeschoben und haben einen Haufen Zinsen bezahlt jedes Jahr. Und nicht nur von dem Moment an, wo wir uns haben fallen lassen in die Hand Gottes, wurden wir versorgt, sondern innerhalb von 8 Wochen, vielleicht 10 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, auf einmal waren wir schuldenfrei. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Wir haben nicht mehr getan. Wir haben nicht mehr Geld gegeben ins Reich Gottes. Aber auf einmal waren diese Schulden weg. Und seit 17 Jahren gab es nicht einen Tag, wo wir in roten Zahlen waren. Halleluja. Vielleicht ist nur ganz bisschen über am Monatsende, aber das nennt man Überfluss. Das ist Überfluss. Wenn du etwas mehr hast, du brauchst 3.000 im Monat und du hast 3.001. Du bist überfließend gesegnet. Das ist Überfluss. Und Gott ist ein treuer Versorger. Er kennt deine Nöte. Wie hat es Jesus gesagt? Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Früher habe ich so, als ich ein falsches Bild von Gott hatte, gedacht, ja, Wasser und Brot. Ja, also so, gerade mal, dass man irgendwie nicht stirbt. So das Minimal, das Wenigste. Aber ich habe inzwischen ein bisschen gelernt, Gott ist großzügig, Gott liebt es zu beschenken. Er ist ein gerne gebender Gott. Jakobus 1, Gott, der gerne gibt jedermann. Er gibt gerne. Und reich ist er sowieso. Was für eine Kombination. Reich und dann noch gerne geben. Das ist ja nicht zu toppen. Ja, oftmals hat man reich, aber unwillig zu geben. Oder willig zu geben, aber leider nicht viel da. Ja, auch schlecht. Aber Gott reich und er gibt gerne. Halleluja. Und da ist so ein Misstrauen und eine Anklage und ein Unglaube in der Tiefe unseres Herzens. Ja, wenn das so wäre, dann würde mein Konto ja nicht so aussehen. Wenn das so wäre, dann wäre ja nicht so und dann wäre ja nicht so. Ihr Lieben, wir müssen mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort Gottes diese Tiefen des Unglaubens und der Anklage und des Selbstmitleides in uns klären und ausräumen und erlauben, dass unser Herz nur geprägt wird vom Wort Gottes. Erst kommt der Glaube, dann kommen die Erlebnisse. Was wir machen, wir schauen auf die Erlebnisse und schließen zurück dann auf die Fakten. Sagen, ja, wenn ich das alles erlebt habe, dann kann es ja wohl nicht so sein, dass er der gütige, treue, reiche und gerne gebende Vater ist. Sonst hätte ich ja das nicht erlebt. Ist genau andersrum. Wir haben all das erlebt, weil im Herzen nicht dieses Vertrauen ist. Und das Wort Gottes ist die Kraft kombiniert mit dem Heiligen Geist. Das ist das Schwert des Geistes, diese Dinge in unserem Herzen zu besiegen, auszurotten, auszureißen und dort Neues zu bauen und zu pflanzen. Das Wort Gottes ist uns gegeben, um unser eigenes Herz zu bearbeiten. Wir sorgen dafür mit dem Wort Gottes, dass dort diese Distanz, dieses Rechnen und dieses Verstandesmäßige und dieses Anklagende und Ungläubige, dass das verschwindet. Es ist unser Herz. Wir haben Verantwortung. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß. Nimm die Geräte und jäte das Unkraut. Fäll die Bäume, die da nicht hingehören. Reiß aus, brich um, pflüge ein neues durch das Wort Gottes. Das hat Gott uns geschenkt, damit wir unser Herz bearbeiten und verändern. Es ist nicht Gott, der sich um unser Herz kümmert. Er gibt uns die Möglichkeit und dann sagt er, jetzt ran. Wir bringen vor ihm unser Herz in Ruhe, sagt das Wort Gottes. Wir tun es. Wenn unser Herz unruhig ist, dann müssen wir etwas tun. Oh, hilf, hilf, hilf und warum machst du nicht? Und du hättest doch schon längst und so weiter. Und wir merken gar nicht, wie wir dann sogar im Gebet noch Rebellion nähren. Im Gebet Selbstmitleid begießen. Aber das Wort Gottes hilft uns, diese Dinge zu überwinden und Offenbarung zu bekommen über den Vater. Halleluja, Halleluja. Oh, was war ich happy, als ich diese Inschrift hier gesehen habe am Hausgiebel. Es wird mir eine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun. Das ist der Vater. Er hat Freude daran, Gutes zu tun. Das müssen wir sehen. Das muss wirklich in unserem Innern lebendig sein. Ja, weil sich an einen zu wenden, der Freude hat, Gutes zu tun, ist etwas total anderes, als zu wissen, der könnte mir helfen, wenn er nur wollte. Der ist zwar mächtig, aber ich weiß nicht, ob er willig ist. Und mir fällt immer mein Nachbar ein, unser früherer Nachbar. Der hatte alle erdenklichen Werkzeuge, die man sich vorstellen konnte. Und es hat ihm Freude bereitet, mir zu helfen. Also wenn der Mensch gekommen bin, ich brauche mal die Kreissäge, ich brauche mal dies, ich brauche mal das, der war happy. Ich bin nie mit hängenden Schultern und mit bebenden Knien rübergegangen, oh, jetzt muss ich ihm schon wieder irgendwas fragen, jetzt muss ich schon wieder ihn bitten, mir was zu geben. Nie. Ich bin immer rübergeflogen, weil ich wusste, ich mache den jetzt glücklich. Ja? Ich bitte ihn um Hilfe und das macht ihn glücklich. Ja, dann macht man doch seinen Nachbarn gerne glücklich. Ja. Gott ist es eine Freude, Gutes zu geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Und wir müssen aufpassen, dass nicht die Erfahrungen der Vergangenheit das Wort Gottes ertränken und zunichte machen. So nicht sagen, ja, wenn das so wäre, das ist schon der Fehler. Es ist so. Die Erfahrungen haben nicht, oder wir dürfen ihnen nicht den Platz geben, das Wort zunichte zu machen, sondern ganz umgekehrt, mit dem Wort machen wir die Erfahrung zunichte und machen Raum für neue Erfahrungen. Mit dem Wort machen wir Raum für neue Erfahrungen. Und wenn wir nun mit dem Wort kommen zu Gott und ihm selber sagen, was wir in seinem Wort über sein Herz, über sein Wesen, über seine Güte, über seine Freundlichkeit, über seine Treue finden, und wir ihm das sagen, das ändert unser Bild von Gott. Und das nährt Dankbarkeit. Halleluja. Und darum geht es. Und so wird Gott geehrt, dass er wirklich unser Ein und Alles ist, unsere Quelle ist und dass wir wissen, wir sind in seiner Hand. Und Jesus ist die höchste und letzte Offenbarung von Gottes Wesen. Die Offenbarung über Gott, wer er ist und wie er uns sieht und was er will, ist in der Bibel fortschreitend. Und du musst verstehen, das Letzte und höchste und endgültige, was Gott offenbart hat über sich selbst, ist Jesus. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So, wenn wir Jesus studieren, das bedeutet die Evangelien und das bedeutet auch die einzigen Briefe, die von ihm selber sind. Zwar nicht handschriftlich geschrieben, aber diktiert. Er hat selber 7 Briefe geschrieben. Und die sind dazu da, uns das Herz Jesu und das Herz Gottes zu offenbaren. Und weil das häufig weggelassen wird, deswegen sind wir nicht im Balance in Bezug auf das Bild Gottes. Und kippen dann meistens zu der einen Seite runter. Römer Kapitel 11. Vers 22, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Beides sollen wir sehen und beides müssen wir sehen. Die Güte und die Strenge Gottes. Wir können nicht immer nur von der Güte reden und den anderen Anteil weglassen. Die sind auch nicht im Widerspruch. Ja, wenn er gut ist, kann er nicht streng sein. Oder wenn er streng ist, dann kann er nicht gut sein. Weil Gott gut ist, ist er manchmal streng. Und wenn er streng ist mit jemandem, der dich immer nervt oder der immer vors Schienbein tritt, und wenn er mal mit dem streng ist, dann sagst du Halleluja. Und du bist dankbar dafür, dass Gott diesen Person zurechtweist, dass der aufhört, dich immer vors Schienbein zu treten. Du bist dankbar, dass Gott streng ist. Ja, aber manchmal brauchst du die Strenge Gottes. Und dann ist der andere dankbar. Sag, ja, Gott ist für mich. Gott steht dem Unterdrückten bei. Halleluja. Gott ist ein Rächer. Beides müssen wir sehen. Beides gehört zusammen. Das ist dieses scheinbare Gegensatzpaar, was überhaupt kein Gegensatzpaar ist, Liebe und Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Und das dürfen wir niemals auseinander dividieren und zugunsten des einen das andere verlassen. 1. Korinther 13 ist ein perfektes Bild, eine Beschreibung der Liebe Gottes. Und da heißt es, die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Eine Liebe, die die Wahrheit mit Füßen tritt, ist niemals die Liebe Gottes. Eine Liebe, die die Wahrheit ignoriert oder verdreht, ist niemals die Liebe Gottes. Beides gehört zusammen. Und das sehen wir ja auch im Leben von Jesus. Jesus war der sündlose Mensch. Er hat gelebt, wie Gott will, das Menschenleben. Er ist der vollkommene Ausdruck des Willens Gottes. Und das heißt, alles, was wir sehen an Jesus, ist Liebe. Gott ist Liebe. So, alles, was wir sehen an Jesus, ist Liebe. Wenn er sich herabbeugt zu dem Kranken, ihn ermutigt, ihn segnet, ihn heilt, das ist Liebe, verstehen wir, ganz klar. Aber wenn er dem Stolzen widersteht, ist das auch Liebe. Wenn er Menschen konfrontiert und schockiert, ist auch Liebe. Und wir brauchen das Wort Gottes, um errettet zu werden von unserem seelischen, falschen Verständnis, was aus der Kultur kommt, was aus Traditionen kommt, um das wahre Bild Gottes immer klarer zu sehen. Das ist so notwendig, dass wir da beides zusammen haben. Hebräer Kapitel 12, Vers 6. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist er ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Siehst du, Vater und Gehorsam. Vater, Unterordnung und Leben. Es ist nicht Knechtschaft, es ist nicht Beraubung, sondern sich dem Vater unterzuordnen ist Leben. Der Weg zum Leben. Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Verstehe den Unterschied zwischen Strafe und Züchtigung. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Strafe und Züchtigung. Strafe ist für was jemand Böses getan hat. Rückwirkend. Züchtigung ist für was er werden soll. Das ist etwas total anderes. Das Ziel von Züchtigung ist der Heiligkeit teilhaftig werden. Es braucht schwierige Phasen. Es braucht schwierige Menschen, die uns an den Rand des Wahnsinns treiben manchmal. Es braucht Umstände, wo wir nicht mehr ein noch auswissen, um in tiefere Dimensionen der Abhängigkeit und des Vertrauens zu kommen. Solche Dinge lernt man nicht aus einem Buch. Solche Dinge lernt man nicht am Schreibtisch. Es braucht solche Phasen. Man kann Dinge nicht einfach nur so abnicken und ja, ich verstehe das, Herr, und jetzt gib's mir und im Glauben habe ich es jetzt und jetzt ist gut. Ich habe vor vielleicht 2, 3 Jahren stieß ich auf diese Schriftstelle, das heißt, die war ja immer da, aber auf einmal war sie bedeutend. Ja, die Liebe lässt sich nicht erbittern, kennen wir alle. Aber es hat auf einmal irgendwie geleuchtet, verstehst du, was ich meine? Und habe gesagt, das ist das Wesen Gottes. Und Herr, gib mir auch diese Liebe, die sie nicht erbittern lässt. Ja? Aber obwohl wir es eigentlich theoretisch wissen, im Moment dann vergisst man es wieder. Ja? Wie lernt man denn so etwas? Indem man reichlich Gelegenheiten hat, bitter zu werden. und dann lernt sein Herz zu bewahren und schreit, Gott, hilf mir, gib mir Gnade, dass ich jetzt nicht mehr in der alten Art reagiere. Hilf mir, nicht bitter zu werden. Ohne solche Situationen kannst du es nicht lernen. Es ist nicht, hier steht es in der Bibel, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Herr, ich bitte jetzt im Glauben und ich empfange es jetzt und danke, Amen, ich habe es und fertig. Das ist ein guter Start. Ja? Aber dann muss noch geübt werden. Und das ist live und mit Schmerzen. So, Gott zeigt sein Wesen immer klarer. Und seine Liebe beinhaltet auch diesen Aspekt. Klarheit, Disziplinierung, Konfrontation, Ermahnung, Korrektur, Züchtigung. Und wenn wir das weglassen, dann landen wir, oder wir würden, wir lassen uns ja nicht weg, aber wenn wir das tun würden, landen wir in einem seelischen Christsein, wo es nur darum geht, sich gut zu fühlen. Und wo jeder Erfolg des Meetings gemessen wird, wie viel haben die Leute gelacht und wie viel waren sie in Stimmung und war wieder Party. Und Gott kann kommen mit seinem Geist und wir sind sowas von berührt und getoucht und gebläst und wir wissen gar nicht mehr, wohin damit. Das gibt es. Natürlich, das ist im Wort und das haben viele Menschen erfahren. Natürlich. Aber das Ziel oder ein gutes Meeting ist nicht ein Meeting, wo alle nur irgendwie happy sind. Manchmal sind Menschen betroffen. Und es war der Heilige Geist und die gehen nach Hause und sagen, meine Güte, ich muss über die Bücher gehen. Und es war ein gutes Meeting, weil die Frucht ist da. Paulus sagt, ich habe euch betrübt. Und er entschuldigt sich nicht dafür, sondern sagt, es war gut, es war Gott. Gott hat mir geholfen, euch zu betrüben, weil das bringt jetzt Frucht, Reue, Willigkeit. Ja. So, wenn wir dieses einseitige Bild haben, Gott ist gut und das heißt, er will immer nur, dass es dir gut geht und das Ziel ist gute Gefühle, dann landen wir irgendwo, aber nicht in einer tiefen Beziehung mit dem Gott der Bibel. Verstehen wir das? Und ihr Lieben, da gibt es einen solchen Trend heutzutage, wo das die Güte und die Freundlichkeit und die Nettigkeit Gottes so sehr betont wird, dass da keine Züchtigung, kein Leiden, keine Disziplinierung, keine Wahrheit, keine Konfrontation mehr da ist. Und da müssen wir aufpassen. Und wir wollen den Gott der Bibel und nicht einen Spaßgott. Amen. Wir wollen die Mitte. Wir müssen nicht wählen, ja wie, jetzt Güte oder Strenge. Nein, wir nehmen das ganze Paket. Und mal ist das eine dran und mal ist das andere dran. Ach so, der Vers geht noch weiter hier. Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns für die Gegenwart nicht Freude. Hier siehst du, das ist nicht happy-clappy, sondern das ist wirklich nicht einfach, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind. Durch Züchtigung geübt. Möchten wir üben? Sagen wir, Herr, ich will auch bereit sein, deine Züchtigung anzuerkennen. Manchmal denken wir, es ist der Teufel. Wir kämpfen gegen den Teufel und Gott sagt, funktioniert nicht, ich bin es. Und wir müssen herausfinden, ist es Gott oder was ist es? Durch sie geübt sind die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. So, Züchtigung ist im Moment Traurigkeit, ist nicht Spaß, ist nicht wunderbar, sondern, ey, ich brauche jetzt wirklich Gnade, um da durchzugehen. Ja. Und es ist nicht ein Zeichen von Ungeistlichkeit, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir, und er sagt, du, im Moment geht's gar nicht gut. Ich kenne Gemeinden, die wollen so siegreich sein, da darfst du nie sagen, wie es dir geht. Das hat doch nichts mit Glauben zu tun, sondern man programmiert sich, man darf nicht negativ sein. Ja? Aber Gott füllt all unseren Mangel aus, da muss erstmal Mangel da sein, den muss man auch anerkennen. Wenn du sagst, ich habe gar keinen Mangel, ja, was will Gott dann ausfüllen, wenn du gar keinen Mangel hast? So, es gibt da eine Übertreibung im Bekennen und im Positivsein. Das finden wir in der Bibel nicht. Wenn einer krank ist, ist er krank. Ja? Und er sagt, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Wenn er krank ist, ist er erstmal krank. Ja? Wer krank ist, rufe die Ältesten. Der ruft mit den Ältesten an. Ja, was ist los? Ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Ja, dann schönen Abend noch. Ja, dann kommen die nicht. dann machen die sich nicht auf den Weg. Ja? Erstmal muss man den Zustand anerkennen, der da ist. Na klar, mit Glauben, dass es besser wird und dass Gott eingreift. Ja? Aber wenn wir krank sind, sind wir krank. Und wenn wir traurig sind, sind wir traurig. Ja? Und dann können wir damit zu Gott gehen. Was hat das mit mir zu tun? Woher kommt das? Ist das betrübt durch den Heiligen Geist? Oder ist das, weil ich Enttäuschung erlebt habe und Dinge sind nicht so gekommen, wie ich sie gerne gehabt hätte? Oder was ist das jetzt? Und dann wissen wir, wie wir zu handeln haben. Vielleicht Enttäuschung. Wir können immer sagen, ja, ich habe auf etwas meine Hoffnung gesetzt, was Gott mir nie versprochen hat. Also ich höre damit auf. Ich sage Gott, gut so. Ich danke dir. Alles fertig. Alles gut. Und dann finden wir wieder unseren Frieden. So, im Herzen des Vaters ist eine Liebe kombiniert mit Wahrheit. Oder nenn es Güte und Strenge. Und das ist dieses Prinzip, das du findest durch die Bibel in vielen, vielen Geschichten und dann auch im Klartext zweimal im Neuen Testament. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Derselbe Gott, der sich ja nicht ändert, verhält sich dem einen gegenüber so und dem anderen so. Da ist ein Stolzer, der sich was einbildet, der sich auf sich selbst verlässt, auf seine Weisheit, auf seine Kraft, auf seine Errungenschaft, auf irgendetwas. Und er meint, Gott ist verpflichtet, ihm etwas zu geben. Und Gott widersteht dem Stolzen. Er sagt, ich höre dein Gebet nicht, ich werde dir nicht geben, was du willst. Ja, wie? Ich denke, Gott ist ein gerne gebender Gott. Ja, aber sein höchstes Ziel ist, dich in das Bild Jesu zu bringen. Und wenn er dich in deinem verkehrten, in deiner arroganten Haltung bestätigen würde, du würdest noch weiter wegkommen mit dem Segen, von diesem Ziel, Jesus ähnlich zu werden. Ja? So, Gottes Ziel ist nicht, dich maximal hier glücklich zu machen. Das ist nicht Gottes oberstes Ziel. Gottes oberstes Ziel ist, uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Das ist sein oberstes Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, benutzt er eine Menge verschiedene Kanäle. Drucksituationen, schwierige Menschen, ausweglose Situationen, Bedrängnisse, alle möglichen Umstände und Dinge und auch böse Menschen benutzt er. Wie Josef dann gesagt hat am Ende, ihr gedachtet es böse zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Das heißt, Gott nimmt das Böse der Brüder, und die waren ja wirklich böse zu ihm. Ja? Die wollten ihn umbringen. Dann haben sie gesagt, nee, komm, wir wollen ihn verkaufen, da haben wir noch was davon. Wenn wir ihn nur umbringen, ist er tot, aber wir können vielleicht noch irgendwie ein bisschen Profit machen. Das ist ja noch schlimmer als umbringen. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und ganz offensichtlich das Geheimnis, warum Josef an den vielen Enttäuschungen nicht zerbrochen ist. Er sah sich in der Hand Gottes. Er sah sich in der Hand Gottes. Nicht in der Hand von Umständen. Nicht in der Hand von Potiphars Frau und der Hand von dem Kerkermeister, in der Hand seiner Brüder. Er sah sich in der Hand Gottes. Was sagt Jesus? Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Wir müssen lernen, in schwierigen Umständen diesen Blick zu behalten. Wir sind in der Hand Gottes. Wir sind in der Hand Gottes. Wir sind da gut aufgehoben. Er ist da, er kämpft, er ist für uns, er tritt für uns ein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es ist mir sehr, sehr wichtig, und ich glaube, dass es Paulus sehr, sehr wichtig ist, einen Unterschied herauszuarbeiten und zu betonen, den du heute wenig findest, der aber extrem wichtig ist. Und das ist der Unterschied zwischen Gottes Liebe und Gottes Wohlgefallen. Gottes Liebe und Gottes Wohlgefallen, das sind zwei verschiedene Dinge und beide müssen wir verstehen. Gottes Liebe habe ich schon versucht ein bisschen zu beschreiben. Er ist für mich. Ich kann nichts machen, um ihn dahin zu bringen, gegen mich zu sein. Er ist immer für mich. Er liebt mich. Ich kann diese Liebe nicht vergrößern durch gute Taten. Ich kann diese Liebe auch nicht verkleinern. Gottes Herz ist mir gegenüber unwandelbar, auch dir gegenüber. Das eine ist sein Herz Und das andere ist, welche Dimension oder Tiefe von Gemeinschaft ich habe. Das sind zwei verschiedene Dinge. Gott liebt oder liebte oder liebt Adolf Hitler nicht mehr als mich oder dich. Aber der hat nichts mehr davon. Er hat nichts davon. So, das eine ist Gottes Herz und das andere ist, wie viel schenkt er sich in Nähe, in Freundschaft, in Gemeinschaft. Und da zählt eben nicht die Liebe Gottes, sondern wie wir reagieren auf die Liebe Gottes. Und das nennt man Wohlgefallen. 1. Korinther 10, Paulus schaut zurück und sagt, hey, lernt davon, ein Beispiel Israel. Alle waren gesegnet. Alle haben die mächtige Errettung erlebt. Alle waren unter der Wolke. Alle tranken vom Felsen, der Christus war. Alle hatten übernatürliche Versorgung. Aber an den meisten von ihnen hatte er kein Wohlgefallen. Und zwar fast alle, waren nur zwei übrig geblieben. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. Und das einzige Ziel war, im Kreis zu laufen in der Wüste, bis alle sterben. Und nur zwei haben diesen Wüstenmarsch, diesen Todesmarsch überlebt. Und die wussten auch, wir werden in das gelobte Land kommen. Wir werden da hineinkommen. Sie wussten das. So dass die Leute gefallen sind, in den Segen nicht hineinkamen, lag daran, dass das Wohlgefallen Gottes nicht auf ihnen war. So dass ein Unterschied zwischen Liebe und Wohlgefallen. Und die Betonung im Neuen Testament ist erstens natürlich Liebe und alle Neubekehrten müssen die Liebe des Vaters kennenlernen, unbedingt. Das ist das allererste, bevor die irgendwelche Dienste übernehmen und irgendwas machen, die müssen erstmal im Wort gegründet sein. Und du bist Kind Gottes, du bist geliebt, Gott ist dein Vater, Gott ist für dich, Gott freut sich über dich. Das ist das Fundament, aber das ist nicht alles. Und dann geht es weiter und auf diesem Fundament wird aufgebaut und dann kommt ein Leben, ein Lebensstil, der danach trachtet, Gott zu gefallen. Und du findest diese Betonung bei den Aposteln viel, viel mehr als die Betonung, freut euch an der Liebe Gottes. Weil wir geliebt sind, deswegen jetzt sollen wir danach trachten, ihm zu gefallen. 1. Thessalonicher 4,1 zum Beispiel. Ja. Wandeln ihm zu gefallen. Oder nehmen wir eine andere wichtige Schriftstelle, 2. Korinther Kapitel 6. Dort ist erst einmal der Unterschied zwischen Kindern Gottes und der Welt in krassen Bildern und Gegensätzen beschrieben. Vers 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Die Gläubigen werden Gerechtigkeit genannt und die Ungläubigen werden Gesetzlosigkeit genannt. Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Immer klar, überhaupt kein Zusammenhang, vollständiger Gegensatz. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus. Darum, weil das die Absicht Gottes ist, weil Gott möchte, dass das seine Kinder erleben. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Viele verstehen diesen Vers nicht. Sie sagen, ja, aber in Christus bin ich doch angenommen. In Christus angenommen ist das Herz Gottes. Aber hier, ich werde euch annehmen, ist die Gemeinschaft, ist die Erfahrung der Freundschaft und der Gemeinschaft mit Gott. Das ist nicht Gottes Herz, sondern das ist, was Gott uns erlaubt zu erleben. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Gott liebt den Stolzen, aber hat keine Gemeinschaft. Er widersteht ihm. Sein Herz und das, was derjenige davon genießen kann. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja? Und hier heißt es nicht, wir sollen Unreines nicht anrühren, damit Gott uns annimmt. Der Sünder auf der Straße muss erstmal Buße tun von all seinen Sünden und von allem sich abkehren, damit Gott ihn angenommen hat. Nein, Gott hat in Christus Ja gesagt. Aber damit er die Gemeinschaft erleben kann, müssen Dinge passieren in seinem Leben. So, da geht's nicht darum, wir tun jetzt richtige Dinge, um uns die Gemeinschaft mit Gott zu verdienen. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Manche Leute verstehen das nicht und schreiben komische E-Mails und kennen das Wort Gottes nicht und kennen diese beiden Ebenen nicht. Liebe und Wohlgefallen, das sind zwei verschiedene Ebenen. Gott hat in Christus Ja gesagt, aber damit wir das genießen können, diese Nähe, dieses Ich will unter ihnen wohnen, ja, will ihr Gott sein. Das heißt, sie dürfen alles erleben, was mich ausmacht. Das bedeutet es auch. Ich will ihr Gott sein. Ich werde ihr Gott sein. Sie dürfen alles genießen, was ich an Gutem habe. Und die Bedingung ist Absonderung, Unreines nicht anrühren. Und dann wird Gott uns annehmen. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, welche Verheißung? Er wird uns der Vater sein. Wir werden ihn genießen als Vater. Darum wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Hier siehst du ganz klar diese zweite Ebene, das Wohlgefallen Gottes. Das ist nicht das Herz Gottes. Heiligung unsererseits verändert nicht das Herz Gottes. Heiligung gibt uns die Möglichkeit, das Herz Gottes zu genießen. Es verändert nicht das Herz Gottes. Verstehen wir das? Bin ich deutlich? Das ist so wichtig. Liebe, Wohlgefallen. Und beides kommt zusammen. Und wenn wir eine Botschaft haben von der Liebe Gottes und von der Güte Gottes und von der Freundlichkeit Gottes, wo das nicht mehr vorkommt, werden wir in die Irre geführt. Wir werden in die Irre geführt. Und uns wird ein Gott vorgestellt, der nicht der Gott der Bibel ist. Weil Güte und Strenge gehört beides zu Gottes Art. Und wir wollen den wahren Gott mehr kennenlernen. Wir wollen von ihm verändert werden. Wir wollen ihn mehr erleben, mehr genießen, mehr in sein Wesen verändert werden und mehr ihn dann auch weitergeben. Deswegen brauchen wir das ganze Wort, nicht nur das halbe. Und niemand hat uns aufgefordert zu wählen zwischen Güte oder Strenge. Niemand hat uns aufgefordert. Es gibt keine Wahl. Wir nehmen das ganze Paket. Halleluja. Und dann nehmen wir das Wort Gottes und lesen auch mal die Stellen, die wir nicht unterstrichen haben. Und wir erlauben den Heiligen Geist auch da, uns Offenbarung zu geben. Und sicherlich Hebräer, was ich heute vorgelesen habe, Hebräer 12, diese ganze Geschichte über Vater und Züchtigung, ist sicherlich nicht ein beliebter Predigtext in vielen Gemeinden. Aber es ist Wort Gottes. Und der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott, der seine Kinder züchtigt. Nicht bestraft für ihre Sünden, sondern Maßnahmen ergreift, um sie zu verändern. Das Ziel ist, seiner Heiligkeit teilhaftig werden. So, es geht nicht darum, du hast was falsch gemacht, boom. Sondern manche Dinge lernen wir nur live. Mit Druck, mit Schmerzen, mit Bedrängnis. Manche Dinge können wir studieren, wir haben sie verstanden, abgehakt, aber wir haben sie noch nicht. Es braucht Situationen, die nicht einfach sind, wo wir schreien nach Gott, dass er uns hilft und dass er uns da durchträgt. Und er ist treu und er wird es tun. Halleluja, Halleluja. Noch ein paar Schriftstellen zum Schluss, die uns in dieser Hinsicht ermutigen. Psalm 9, Vers 11. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Jesus offenbart, die Schriftstelle habe ich gar nicht zu Ende gesehen. Jesus hat nicht nur gesagt, ich habe deinen Namen offenbart, sondern da kommt ja das Beste noch. Habe ich vergessen, Mann. und werde fortfahren, ihn zu offenbaren. Jesus ist noch nicht fertig, das Herz des Vaters zu offenbaren. Es geht noch weiter. Er hat's nicht getan, abgeschlossen, fertig. Jetzt nimm's oder kapier's halt nicht, sondern es geht weiter. Er ist immer noch dabei, das Herz Gottes zu offenbaren. Halleluja. So, wir können uns an Jesus wenden. Wir können uns an den Heiligen Geist wenden. Wir nehmen das Wort Gottes und wir sagen, wir wollen Gottes Herz, Gottes Vaterherz kennenlernen. So wie die Bibel es beschreibt. Nicht irgendein Mensch, nicht irgendeine Bewegung, nicht irgendetwas, was nur positiv aussieht, sondern das, was Bibel ist, was gesund ist, was ausgeglichen ist, ausgewogen. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Je mehr wir Gott als Vater kennenlernen, umso mehr wächst Vertrauen. Und das heißt auch Geborgenheit, Sicherheit, Zuversicht. Das heißt, unser Verstand hat nicht alle Antworten, aber im Herzen wissen wir, es wird gut werden. Am Ende wird es gut werden. Halleluja. Halleluja. Am Ende wird es gut werden. Manche Leute sind so negativ, die sagen ja, das Licht am Ende des Tunnels, das könnte auch ein entgegenkommender Zug sein. Ja? Aber wir sagen, nein, am Ende wird es Licht werden. Am Abend heißt es da in Bezug auf die Gerichte Gottes, am Abend wird es Licht werden. Der Vater wird uns alle zu sich nehmen, jede Träne abwischen, jedes Schmerz wird zu Ende sein, kein Leid, kein Geschrei mehr. Er wird unser Gott sein, es wird gut sein. Am Ende wird es gut sein. Halleluja. Und je mehr wir diese Güte und dieses Wohlwollen und diese absolute Hingabe, die der Vater in seinem Herzen hat, uns gegenüber, uns in das hineinzubringen, was er sich vorgenommen hat. Je mehr dieses Vertrauen wächst, umso mehr Frieden und Einfachheit kommt in unser Leben. Und immer mehr können wir Aktionen, die aus unserem jugendlichen Leichtsinn kamen, um irgendwie Applaus und Anerkennung zu bekommen, das können wir uns abschminken. Wir brauchen das nicht mehr. Wir sind schon geliebt, wir sind schon wertvoll, wir sind schon erfolgreich. Halleluja, wir müssen uns nicht anstrengen, um dahin zu kommen, wir sind es ja schon. Aber das muss unser Herz begreifen, nicht nur unser Verstand. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Und Jesus hat versprochen, er wird uns den Namen Gottes weiter offenbaren. Mehr vom Vater, mehr von seiner Güte, mehr von seiner Hingabe, mehr von dieser Klarheit, dass er trennen kann zwischen mir als Person und meinen Taten. Und wenn er zu mir Ja sagt, wenn ich in Christus die Gerechtigkeit bin, dann bedeutet das nicht, wie das manche modernen Supercharismatiker irgendwie sich ausgedacht haben, dass Gott das Schlechte und das Verkehrte in meinem Leben nicht mehr sieht. Gott hat keine Sonnenbrille auf, die ihn hindert, meine Sünde zu sehen. Das ist eine Hypergnade, die eine totale Täuschung ist. Ja, es gibt Leute, die lehren das. Gott hat eine Sonnenbrille, der kann deine Sünde gar nicht mehr sehen. Ach, sagt das Fleisch, interessant, gute Botschaft. Na dann mal los. Ja? Aus der Art, wie wir Gott sehen, kommt unser Lebensstil. Aus der Art, welches Bild von Gott wir haben, daraus kommt unser Lebensstil. Wenn wir Gott in einer verzerrten, einseitig positiven Art und Weise sehen, ohne diese Aspekte, die ich jetzt zum Schluss ein bisschen genannt habe, wir werden in einen Mut kommen, der Übermut ist. Wir werden in eine Freiheit kommen, wo wir dem Fleisch Raum geben. Und das sollen wir nicht. Sondern wir herrschen und wir sind nüchtern und wir sind klar und wir wissen, worum es geht. Und wir bewachen unsere Gedanken, wir bewachen unsere Worte, wir bewachen unsere Fantasien, wir bewachen unsere Taten. Wir übernehmen Verantwortung für unser Leben, weil wir das Ziel haben, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Weil dadurch wird der Vater verherrlicht. Unser Vater. Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du so wunderbar bist, dass wir dir gehören, dass dass du so ein Herz hast zu uns. Wir danken dir. Wir bejahen diese Tatsache, dass du manchmal zu schmerzvollen Maßnahmen ergreifen musst, um uns auf den richtigen Weg zu bringen, um uns zu trainieren, um uns Dinge abzugewöhnen. Wir sagen ja dazu. Du bist ein Gott, der aus Liebe züchtigt. Nicht in einem unkontrollierten Zorn schlägst du wild drauf los, aber wohl dosiert, so dass es genau seine Resultate hervorbringt, züchtigst du. Und das ist der Beweis, dass du liebst. Du liebst uns und du liebst die anderen, die noch unter uns leiden. Und deswegen veränderst du uns. Und wir danken dir, Vater, für Güte und Strenge. Und wir sagen ja zu beidem, Güte und Strenge. Wir werden niemals erlauben, diese beiden gegeneinander auszuspielen. Wir werden niemals erlauben, einseitig zu werden, sondern wir wollen das ganze Bild, die Liebe, die sich an der Wahrheit freut. Güte und Strenge, dein Wohlwollen, das aus lauter Güte auch zu Maßnahmen ergreift, die uns nicht angenehm erscheinen und angenehm sich anfühlen. Vater, wir sind in deiner Hand und wir danken dir für deine Hingabe. Du willst deinen Sohn zu Ehren bringen und du hast dich entschieden, du willst in uns sein Bild hervorbringen. Und wir sagen ja dazu und du darfst tun in unserem Leben, was du möchtest. Und hilf uns, uns daran zu erinnern, wenn schwierige Phasen kommen, dass wir nicht aufhören zu danken, dass wir nicht aufhören, dich zu preisen, dass wir nicht aufhören, dir die Ehre zu geben. Und wenn es das kleine Halleluja ist, aber wir wollen dich ehren. Wir wollen nicht in Selbstmitleid, wir wollen nicht in Rebellion, wir wollen nicht in Schmollen gehen, sondern wir wollen sagen, Gott ist gut, alle Zeit. Und alle Dinge müssen mir zum Besten dienen, weil sie von Gott kommen und weil ich in seiner Hand bin. O Heiliger Geist, gebrauche diese Wahrheiten über das Herz Gottes und forme unser Herz und präge und reiße Misstrauen und Unabhängigkeit und Besserwisserei, reiß es raus aus unserem Herzen. Gib uns ergebene, demütige, dankbare Herzen, die aufschauen zu dir und die dich in wirklicher Weise fürchten. Wir danken dir, Vater, dass wir in deiner Hand sind, für immer. Und wir ehren dich. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen.